könnte die Menschheit in absehbarer Zeit durch einen Asteroideneinschlag ausgelöscht werden.
6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition.
Die Weltraummission Hera ist gestartet.
Go Hera, go Falcon, go SpaceX.
Sie soll herausfinden, wie die Erde besser geschützt werden kann vor Einschlägen aus dem All. Uwe Gradwohl ist Wissenschaftsjournalist beim SWR und Experte für Raumfahrt und Astrophysik. Er erzählt uns heute, wie groß ein Asteroid sein muss, um uns wirklich gefährlich zu werden, was sogenannte City-Killer sind und warum es helfen könnte, Asteroiden zu toasten. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 14. Oktober. In Filmen gibt es ja so richtige Weltuntergangsszenarien vom Asteroideneinschlag. Also zum Beispiel in Don't Look Up mit Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio oder Armageddon gibt es auch mit Bruce Willis. Da geht es darum, dass das ganze Leben auf der Erde ausgelöscht werden könnte. Ist sowas realistisch?
Es ist realistisch, wenn wir in die Vergangenheit zurückdenken. Dann wissen wir ja, dass die Dinosaurier unter dem Einschlag eines Asteroiden sehr gelitten haben, also ausgestorben sind.
Bevor jetzt hier die große Panik ausbricht von einem Asteroideneinschlag, fangen wir mal ganz basic an. Uwe, was genau ist nochmal ein Asteroid?
Also grob gesprochen ist es ein Brocken im All, kleiner oder größer, der übrig geblieben ist, als sich unser Planetensystem gebildet hat. Zwischen Mars und Jupiter, diesem Riesengasplaneten, da dazwischen drin, da gibt es so einen Bereich im Sonnensystem. Da gibt es keine fertigen Planeten. Vielleicht wollte sich da mal einer bilden, aber das hat nicht geklappt. Da fliegt im Grunde genommen so ein Trümmerfeld, das sich so durchs All zieht, rund um die Sonne herum. Der Asteroidengürtel. Das sind Trümmerreste. Wenn es den riesigen Jupiter da draußen nicht geben würde, der ist halt riesig und hat eine enorme Schwerkraft, eine enorme Anziehungskraft. Wenn es den nicht geben würde, dann hätte sich da vielleicht noch was bilden können. Aber der mit seiner enormen Gravitation, der sorgt halt dafür, dass da in der Nachbarschaft nichts entstehen kann. Und so sind da Trümmer, das sind die Asteroiden.
Okay, also Gesteinsbrocken.
Ja.
Was ist nochmal der Unterschied zwischen Asteroid und Meteorit?
Der eine ist dann schon runtergefallen auf die Erde und der andere, der ist dann noch im All. Also es ist eine Bezeichnung, die eben für das Gestein verwendet wird, das tatsächlich den Eintritt in die Erdatmosphäre überstanden hat und dann auf der Erde rumliegt.
Und wie gefährlich ist sowas eigentlich? Also wie gefährlich wäre das, wenn so ein Asteroid auf der Erde einschlägt?
Hängt von der Größe ab. Also wenn nur so kleine Bruchstücke eben übrig bleiben, die dann auf den Boden fallen und die dann tatsächlich von professionellen Meteoritensammlern eingesammelt werden können, dann ist es nicht weiter gefährlich. Die gucken sich da vor allem in Wüstengebieten um. Da ist der Boden sehr hell und diese Meteoriten sind recht dunkel. Dann kann man die leicht erkennen. Dann werden die eingesammelt und auch für gutes Geld verkauft. Wenn es größere Bruchstücke sind, dann kann es halt schon schwieriger werden. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, so ein paar hundert Meter, dann sind wir bei Ereignissen, die dann eben nicht nur auf eine einzelne Stadt vielleicht eine Auswirkung haben. Das ist schon so ein City-Killer, wie man auch so sagen kann. Der kann eine größere Stadt schon komplett zerstören und das Umland eben auch oder ganze Regionen dann eben auch zerstören. Wenn wir noch größer werden, so über einen Kilometer, dann sind wir bei einem historischen Ereignis hier in Deutschland. 1,5 Kilometer ungefähr war die Größe jenes Asteroiden, der vor 15 Millionen Jahren einen Riesenkrater in Deutschland geschlagen hat, nämlich das Nördlinger Ries.
Das Nördlinger Ries, also bei Nördlingen liegt das, ist eine Stadt in Bayern, liegt so zwischen München und Nürnberg. Und was ist das Nördlinger Ries?
Man muss der Gerechtigkeit halber sagen, sogar Baden-Württemberg hat noch einen ganz kleinen Anteil am Nördlinger Ries. Also es ist so in dieser Grenzregion. Das muss entstanden sein, als ein riesiger Himmelskörper auf der Erde eingeschlagen ist und da eben enormen Druck verursacht hat.
Ab welchem Umfang kann so ein Asteroid gefährlich werden? Also ab wie viel Meter Durchmesser entsteht auf der Erde was für ein Krater?
Ja, das kommt drauf an, wo der runterkommt. Das hängt immer vom Hintergrund ab, wie groß der Krater dann tatsächlich ist. Aber gefährlich würde ich sagen, alles, was eben dann so über die 10 Meter geht, kann schon unangenehm werden. Ne? Wenn wir in Größenordnungen um die 100, 200 Meter kommen, dann sind wir in der Größenordnung, wo man davon ausgehen muss, dass das eben auch einer großen Stadt wirklich sehr gefährlich werden kann und dass dieser Asteroid eine Großstadt zerstören kann.
Also über 100 Meter, wenn der Asteroid über 100 Meter groß ist und auf der Erde einschlägt, zum Beispiel in München, dann wäre München weg?
Ja, dann wäre München zu großen Teilen sicherlich zerstört. Ja, wir haben diesen Einschlag im Nördlinger Ries, das waren eben nicht 150 Meter, das waren 1500 Meter. Im Umland der heute schwäbischen Fränkischen Alb waren weite Teile eben zerstört. Es ist ja ein Krater entstanden, der ist heute noch 25 Kilometer groß in der Landschaft zu sehen. Und das Gestein, das damals aufgespritzt ist, weil der Druck von dem einschlagenden Asteroiden war so groß, dass sich das Gestein bis in viele Kilometer Tiefe der Erde verflüssigt hat und dann eben hochgespritzt ist. Diese Gesteinsspritzer kann man so als kleine Glastropfen heute 300, 400 Kilometer entfernt finden, beispielsweise in Tschechien, in Böhmen. Kennt man ein Mineral, das stammt ursprünglich von der Schwäbischen Alb und ist entstanden, als der Asteroid dort eingeschlagen ist.
Also 1500 Meter Durchmesser war dieser Asteroid groß da in Nördlingen und hinterher der Krater 25 Kilometer.
Richtig, ja.
Und der Asteroid, der zum Massenaussterben der Dinosaurier geführt hat, wie groß war der?
Das war ein Asteroid, der war 10 bis 15 Kilometer groß. Wenn ein großer Asteroid in die Erdatmosphäre eintaucht, ein so großer wie damals vor 66 Millionen Jahren, dann führt es zunächst mal natürlich zu einem riesigen Feuerball, es führt zu einer enormen Druckwelle. Es führt aber auch dazu, dass dann eben beim Einschlag sehr viel Material in die Höhe spritzt. Tatsache ist, dass diese großen Asteroiden, wenn sie auf die Erdoberfläche dann treffen, sich wirklich mehrere Kilometer tief in die Erdoberfläche einbohren. Also das größte, das tiefste jemals auf der Erde gebohrte Loch, und ich glaube, danach ist auch euer Podcast benannt, das ist so bei 11 Kilometer, beziehungsweise auch die größte Tiefe an der Erdoberfläche, Marianengraben sind auch 11 Kilometer.
Genau, deswegen heißen wir 11 km, ein Thema in aller Tiefe.
In der Größenordnung zum Beispiel hat auch damals dieser Dinosaurierkiller die Erde aufgewühlt oder das Nördlinger Ries, das waren auch ein paar Kilometer, wo der Einschlagskörper dann in die Tiefe ging und eben bis dahin das Gestein auch aufgeschmolzen hat. Da kommt auch sehr viel Staub dann in die Atmosphäre, da kommt viel Gesteinsasche in die Atmosphäre und das verteilt sich dann über die Wind- und Luftströmungen über den ganzen Globus und sorgt dafür, dass es zu einem globalen Winter kommt, der eben dann auch nicht nur ein paar Monate andauert, sondern es kann dann über Jahre gehen. Entsprechend drastisch ist dann eben auch die Klimaveränderung. Ein abgedunkelter, verhangener Himmel führt natürlich zu einer Abkühlung. Und dann können sich eben Pflanzen oder Tiere unter Umständen da nicht so lange halten oder eben nicht daran anpassen. Und es kommt dann zu einem Massensterben, so wie damals eben zu Zeiten der Dinosaurier.
Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass solche Katastrophenszenarien in absehbarer Zeit nochmal auf der Erde passieren?
Man hat einige Asteroiden mittlerweile auch kartiert, kennt ihre Flugbahnen, kann die dann auch in die Zukunft weiter berechnen, wo die so lang fliegen werden. Und es gibt im Moment keinen von dieser Größenordnung, wo man sagen würde, der ist in den nächsten 100 Jahren der Erde irgendwie gefährlich. Und von der Größenklasse, über die wir jetzt reden, diese 10 bis 15 oder sogar noch größeren Asteroiden, wenn wir von dieser Größenklasse reden, dann kann man auch sagen, diese Ereignisse, dass die Erde treffen, sind extrem selten. Das passiert vielleicht so alle ein bis mehrere 100 Millionen Jahre. Also die Chance, dass es morgen passiert, ist extrem, extrem gering, weil so ein Ereignis eben vielleicht so alle paar Millionen Jahre mal vorkommt.
Naja, aber das mit den Dinos ist ja auch schon ein paar Millionen Jahre her.
Ne? Ja, 66 Millionen Jahre, genau. Jetzt haben wir diese Zahl ein bis 300 Millionen, das ist so die Range, die man so angibt. Also ja, kann auch länger sein als 66 Millionen. Wir dürfen uns in Sicherheit führen.
Und du hast jetzt gesagt, von diesen Asteroiden, die durchs All schwirren, da haben wir einige kartiert. Das heißt, wir wissen von denen. Also wie können wir die erkennen, die da auf uns zu oder um uns rumfliegen?
Durch spezielle teleskopische Beobachtungen, wo man eben genau guckt, ob man einem so Pünktchen am Himmel auffallen, die sich im Vergleich zum Sternenhintergrund von Nacht zu Nacht ein Stückchen weiter bewegen. Die Sterne sind halt immer am selben Platz, aber so ein Asteroid, der dann durchs Sonnensystem fliegt, der bewegt sich im Vergleich zu den Sternen. So kann man diese Lichtpünktchen dann nach und nach finden. Und da hat man schon sehr viele gefunden, vor allem von den ganz Großen. Da ist man sich eben sicher, dass man fast alle gefunden hat. Bei denen, die jetzt vielleicht so ein paar hundert Meter groß sind, da ist man sich sicher, dass man ja so vielleicht 80% davon gefunden hat. Und da gibt es vor allem die NASA, die amerikanische Weltraumbehörde, und eben die ESA, die Europäische Weltraumagentur. Die haben beide so ein Projekt und einen Katalog, in dem sie diese Daten sammeln.
Und wie viele von solchen, ich sag jetzt mal, Erdenkillern kennen die Weltraumbehörden?
Ja, also ich habe ein paar Zahlen tatsächlich, die ich da bieten kann. Man vermutet, dass es von den ganz Großen über den 1000 Metern, die uns wirklich gefährlich werden können, vermutet man, dass es über 900 geben sollte. Die genaue Zahl, die da bei der ESA kursiert, sind 930, von denen man vermutet, dass es sie geben sollte. Die Vermutungen sind natürlich Vermutungen, ja, aber die sind auf Grundlage von sehr großer Fachkenntnis angestellt und formuliert worden. Und man geht davon aus, dass man von den 930 914 bislang gefunden hat.
Kann man so also jeden Asteroideneinschlag, der uns auf der Erde gefährlich werden könnte, voraussehen?
Also es ist nicht immer möglich, solche gefährlichen Asteroiden rechtzeitig zu erkennen.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Über Russland stürzt ein Meteorit Richtung Erde und verursacht eine gewaltige Druckwelle.
Da gibt es das Beispiel aus der russischen, sibirischen Stadt Tscheljabinsk. Über der ist im Jahr 2013 ein großer Asteroid, 20 Meter Durchmesser, in die Erdatmosphäre eingetaucht.
Der Meteorit ist auf die russische Millionenstadt Tscheljabinsk im Ural zugerast und in einer Höhe von rund 40 Kilometern auseinandergebrochen. Einzelne Brocken stürzten zur Erde.
Und 20 Meter Durchmesser reichen aus, dass es eben dann einen wirklich ordentlichen Feuerball am Himmel gibt. Das ist tagsüber passiert, in den Morgenstunden. Ordentlicher Feuerball am Himmel. Der große Asteroid hat sich unter dem Druck der Atmosphäre und der Hitze, die da plötzlich entstand an seiner Oberfläche, ist er explodiert. Dann gab es eine Druckwelle und die Druckwelle hat in Tscheljabinsk dann sehr, sehr viele Fensterscheiben zerspringen lassen. Türen eingedrückt, Garagentore eingedrückt und dabei sind auch Menschen zu Schaden gekommen. Über 1400 Menschen wurden verletzt durch herfliegende Splitter oder eben plötzlich aufklappende Türen. Niemand kam zu Tode. Glücklicherweise hätte auch anders ausgehen können. Der kam überraschend am Tage und das ist genau der Punkt. Solange diese Asteroiden aus dem tiefen, dunklen Himmel anfliegen und nicht aus der Richtung der Sonne anfliegen, kann man sie schön am Nachthimmel auch entdecken und verfolgen. Wenn die aber über längere Zeit direkt aus der Richtung der Sonne Richtung Erde fliegen, dann tauchen die quasi im Sonnenlicht unter, dann werden die vom hellen Sonnenlicht verdeckt.
Ach, okay.
Und man kann sie erst wenige Stunden vielleicht vorher erkennen oder eben gar nicht, wie es in Tscheljabinsk der Fall war. Mhm. Der kam eben völlig überraschend und wurde auch vorher nicht detektiert von irgendwelchen Systemen, die eigentlich solche Asteroide entdecken sollten.
Dann sehen wir die einfach nicht gegen die Sonne. Ja, logisch, aber auch total gruselig, wenn man ja eben sieht, dass so ein vergleichsweise kleiner Asteroid mit 20 Meter Durchmesser ungefähr ja doch einen echten Schaden anrichten kann. Gibt es da mittlerweile, das war ja 2013, mal Lösungsansätze, um in Zukunft solche Asteroiden nicht mehr zu übersehen, wenn die aus Richtung Sonne kommen?
Also man hat das Problem zumindest erkannt bei dieser Gelegenheit. Und die Europäische Weltraumagentur, die ESA, hat tatsächlich vor, ein Weltraumteleskop oder einen Beobachtungssatelliten so zu stationieren, dass man künftig eben auch diese Daten sammeln kann, dass man diese Asteroiden entdecken kann. Denn klar, das ist eine eklatante Lücke natürlich in einer Asteroidenabwehr. Das ist eine Lücke, die man ganz schnell schließen möchte. Aber ganz schnell heißt in dem Fall, in ein paar Jahren wird dann dieses Gerät soweit sein, dass man es ins All starten kann und es dort dann positioniert wird und seine Aufgabe übernimmt.
Du hast gesagt, in Tscheljabinsk in Russland, da hatte man keine Zeit mehr vor dem Aufprall, die Bevölkerung zu warnen. Wie viel Zeit würde denn dieses neue Gerät rausholen zwischen der Entdeckung von einem Asteroiden und dem möglichen Aufprall?
Wenn man ihn eben noch rechtzeitig aus dem Sonnenlicht kommen sehen würde, hätte man vielleicht ein paar Stunden in der Größenordnung. Wenn wir jetzt über die Asteroiden reden, die im Asteroidengürtel da hinter Mars und vor dem Jupiter kreisen und von dort dann vielleicht durch das Zusammenspiel der Gravitationskräfte von den Planeten mal so Richtung Erde gekickt werden, dann ist es doch so, dass wir, wenn wir die Bahnen kennen, einfach schon, ja, im Grunde genommen sogar Jahre voraus berechnen können, dass uns da vielleicht einer treffen kann.
Und ist die Erde dann ausreichend vor Asteroideneinschlägen geschützt? Also wie weit ist denn da jetzt die Forschung?
Naja, man weiß schon ziemlich viel, vor allem weil man in den letzten Jahren, 10, 15 Jahren, hochinteressante Missionen auch geflogen hat zu Asteroiden hin. Also vor allem Japan hat sich da hervorgetan. Die japanische Weltraumbehörde hat sich so ein bisschen darauf spezialisiert, Sonden zu bauen, die Asteroiden anfliegen, dort Proben nehmen und dieses Material wieder zurückbringen.
Kannst du noch mal kurz erklären, was eine Sonde ist und was die macht im Weltraum?
Eine Sonde, also im Grunde genommen ein kleines Raumschiff, sitzt natürlich niemand drin, wird an der Spitze einer Rakete gestartet und die hat dann die Aufgabe oder wird auf den Kurs geschossen, dass sie an diesen Asteroiden ankommt, in die Nähe kommt. Und dann muss sie sich aber in der Nähe dieser Asteroiden aufhalten. Das ist, wenn man jetzt sich einem großen Planeten annähert, relativ einfach, weil der hat eine Anziehungskraft, der zieht mich zu sich hin. Mhm. Und wenn ich mich so ein bisschen schlau gegen die Anziehungskraft wehre, komme ich vielleicht auch noch in so eine Umlaufbahn, in eine stabile. Also ich falle nicht auf den Planeten runter, sondern kreise dann schön. Jetzt bei so einem Asteroiden, das ist ja eher so ein Krümel im All im Vergleich zu Planeten, da ist es dann problematisch, weil der zieht mich nicht wirklich zu sich hin. Und ich kann mich auch nicht clever gegen diese Schwerkraft so ohne weiteres wehren mit meinen schweren, kräftigen Raketentriebwerken, die dann noch an meinem Satellitenraumschiff, an meinem Sondenraumschiff dran sind. Also ich muss sehr fein steuern können gegen eine sehr feine Anziehungskraft, um da stabil in der Nähe dieses Asteroiden mich aufhalten zu können. Und das hat die japanische Raumfahrtagentur sehr gut gelöst, dieses Problem. Den Europäern ist es auch schon gelungen, den Amerikanern ist es auch schon gelungen. Und die haben eben jeweils auch schon solche Sonden losgeschickt, die sich in der Nähe von Asteroiden aufgehalten haben und dort monatelang Untersuchungen gemacht haben. Aus einer gewissen Distanz haben sie die Oberfläche untersucht, die Zusammensetzung untersucht und sind zum Teil dann eben auch gelandet oder haben den Asteroiden kurz berührt, eine Probe genommen und dieses Material dann auch zur Erde zurückgebracht.
Ja, auch mit dem Ziel, die Erde dann besser vor Asteroideneinschlägen zu schützen. Und die Europäische Weltraumorganisation ESA, die hat gerade so eine Weltraummission gestartet. Mission Hera heißt die, zu einem Asteroiden namens Dimorphos. Was ist das Ziel dieser Mission Hera?
Go Hera, go Falcon, go Sega.
Die NASA hat gesagt, hey, wir schießen eine Sonde zum Asteroiden, aber nicht um den zu erforschen. Wir schießen eine Sonde dahin, um den zu rammen. Wir rammen uns in den Asteroiden rein. Und ihr, Europäer, könntet dann gleich eine Sonde mitfliegen lassen, die zuguckt, wie unsere amerikanische Sonde sich da reinrammt. Und dann könnten wir schauen, was der Asteroid dann macht, ob der sich aus seiner Bahn bewegt, wie der sich aus seiner Bahn schubsen lässt. Das wäre doch ein toller Test, um festzustellen, ob auf diese Art und Weise ein Asteroid abgelenkt werden kann von seinem gefährlichen Kurs.
Von morgen an wird es spannend für die Europäische Raumfahrtagentur ESA. Denn dann öffnet sich ein dreiwöchiges Startfenster für eine ganz besondere Mission. Die Raumsonde Hera, benannt nach einer griechischen Göttin, soll sich auf den Weg machen zu einem weit entfernten Asteroiden.
Hera fliegt zu diesem Asteroiden und schaut, ob durch diesen Zusammenstoß mit der amerikanischen, mit der NASA-Sonde, ob dieses Rammmanöver dort vielleicht auch ein Krater entstanden ist. Man denkt sich, ja klar, die Sonde ist da reingekracht in den Asteroiden, muss jetzt einen Krater haben. Mhm. Muss er aber nicht, denn es gibt Asteroiden, die sind sehr fluffig aufgebaut. Das sind im Grunde genommen nur so lose, zusammengehaltene Schutthaufen, die durchs Weltall treiben. Also nicht so richtig feste Blöcke. Die großen, diese mehrere hundert Meter großen, mehrere Kilometer großen, das sind richtig feste Blöcke. Aber die kleineren, so um die 150 Meter, da kann es durchaus sein, dass es nur so ein Trümmer, so ein Schutthaufen ist. Und wenn da eine Rammsonde reinrauscht, dann gibt es vielleicht keinen Krater, sondern dann wird die mehr oder weniger verschluckt. Dann haut es da schon Material raus ins Weltall. Klar, der ist danach schon leichter als vorher, aber er hat vielleicht dann gar keinen Krater. Das schaut Hera nach. Sie prüft also, wie fest ist der zusammengesetzt. Sie prüft, wie schwer ist er eigentlich.
Und warum haben sich die Weltraumorganisationen gerade diesen Asteroiden, den Dimorphos, dafür ausgesucht?
Dimorphos, der musste dieses Schicksal erleiden, weil er für die Forschung glücklicherweise Teil eines Doppelasteroiden ist. Also er hat einen größeren Partner, das ist Didymos, und er kreist um diesen größeren Partner. Didymos ist um die 800 Meter groß Und Dimorphos ist eben kleiner, 150 Meter, der kleine Umkreis den größeren. Das ist sozusagen der Mond vom größeren. Und wenn man den jetzt von der Erde aus beschießt und den trifft und tatsächlich Wirkung erzielt, dann kann man das auch von der Erde aus direkt erkennen. Zum einen, weil er wahrscheinlich kurz mal ein bisschen heller wird, weil da Staub und Gestein aufgewirbelt werden. Und zum anderen, weil er seine Umlaufzeit um den Großen verändert. Und tatsächlich hat nach dem Treffer der kleine Dimorphos seine Umlaufzeit, die vorher knapp 12 Stunden betrug, verringert auf 11,5 Stunden. Also er kreist jetzt schneller um seinen großen Partner. Mhm. Er hat einen Schubs bekommen, der dazu führt, dass er auf einer engeren, aber schnelleren Bahn jetzt um seinen großen Kumpel in der Mitte kreist.
Okay, also dieser Beschuss von der Erde aus, der hat schon richtig was gebracht. Und diese Forschung von Hera, die könnte uns Erdenbewohnern jetzt helfen, besser darin zu werden, Asteroiden in Zukunft abzuwehren, indem wir sie beschießen und ihre Flugbahn verändern.
Wenn Hera ganz viele Daten sammelt, dann ist man vielleicht später in der Lage, eine Art Rechenprogramm, ein Computermodell zu entwickeln, das dann nicht nur für diesen einen Asteroiden, den man da beschossen hat, die Ablenkung, seine Bahnveränderung vorhersagt, sondern für ganz unterschiedliche Arten von Asteroiden die Bahnablenkung korrekt vorhersagt. Das ist eigentlich das Ziel. Man möchte so viele Daten von diesem einen Ereignis haben, das man da jetzt provoziert hat mit der Ramsonde, dass man eine Technik hat, die man für viele verschiedene Asteroide anwenden kann.
Ist das denn unsere einzige Rettung, wenn so ein Asteroid auf die Erde zurast, dass wir den beschießen?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Asteroiden abzulenken. Man könnte ja auch auf die interessante Idee kommen, dass man mit einem Eimer Farbe dahin fliegt und den einfach mal weiß anpinselt.
Okay, warum?
Wenn er heller ist, reflektiert er mehr Sonnenlicht. Und dieses Reflektieren übt einen Druck aus auf den Asteroiden. Also er würde sich dadurch, durch die Reflektion und den Lichtdruck, den er da spürt, selbst aus seiner Bahn schieben, so nach und nach. Das ist ein relativ geringer Druck, aber wie gesagt, wenn ich den Asteroiden schon Jahre vorher entdecke, dann reicht auch dieser geringe Druck über eine lange Zeit aus, dass er am Ende doch an der Erde vorbeifliegt.
Ist ja verrückt. Abwehr durch Anmalen quasi.
Genau. Dann gäbe es noch Abwehr durch Toasten.
Okay. Wie toastet man Asteroiden?
Man fliegt einen riesigen Toaster ins All, klemmt den Asteroiden rein und macht den Toaster an. Und wenn er dann heiß ist, nein, das wäre sogar gar nicht so gut, denn es wäre wichtig, dass man ihn nur von einer Seite toastet. Wenn man ihn auf einer Seite erhitzt, dann gibt er auf der Seite eben verstärkt Wärmestrahlung ab. Und auch die kann ihn durch den Rückstoß langsam aus der Bahn drängen. Toasten könnte man ihn dann, ja, man könnte entweder so ein Heizgitter in die Nähe bringen oder halt etwas radikaler, eine nukleare Explosion in der Nähe. So, das wäre die nächste Möglichkeit. Das ist das Erste, wo man drauf kommt und sagt, hallo, wir nehmen einen Sprengsatz, bringen den dahin, sprengen das Ding in die Luft. Aber das Problem ist, es könnte passieren, dass danach nicht ein Asteroid existiert, nicht ein 15 Kilometer großer, sondern 2 8 Kilometer große.
Ah.
Und dann haben wir immer noch ein Problem. Da gibt es wahrscheinlich dann einfachere Möglichkeiten, eben zum Beispiel ihn einfach zu rammen, also mit einem Projektil zu beschießen, wo man sicher sein kann, das wird ihn nicht zerteilen in unkontrollierbare Trümmer, die dann irgendwelche komischen Bahnen fliegen, sondern das bleibt dann einfach in ihm stecken und bringt ihn so auf eine andere Bahn. Und genau deshalb ist es wichtig, eben mit Hera nochmal diese Daten zu erheben, um zu gucken, wie dieses RAM-Experiment, das erste, das die Menschheit durchgeführt hat, sie hat zum ersten Mal mit diesem RAM-Experiment die Flugbahn eines Himmelskörpers geändert. Das gab es vorher noch nie. Und dann muss man eben gucken, was hat das tatsächlich ausgelöst, um dann weiter verallgemeinern zu können, wie könnte man mit anderen Projektilen, die vielleicht eine andere Geschwindigkeit haben, die eine andere Masse haben, auch andere Asteroiden gezielt ablenken.
Aber wenn das jetzt die allerersten Experimente erst in diese Richtung sind, was heißt das jetzt? Also wie wahrscheinlich ist es, dass die Menschheit in absehbarer Zeit durch einen Asteroiden ausgelöscht wird?
Also ich würde mir jetzt keine Sorgen machen. Das sieht alles von der Kartierung der vorhandenen großen und die Erde bedrohenden Asteroiden sehr, sehr gut aus. Man hat die Bahnen in die Zukunft gerechnet und weiß, dass da in den nächsten 100 Jahren nichts passieren sollte. Einziges Problem: wenn so ein Asteroid eben aus dem Sonnenlicht kommt und überraschend um die Ecke biegt. Aber die Überraschungen sind eigentlich nur von kleineren Asteroiden zu erwarten, die jetzt nicht gleich eine globale Katastrophe auslösen können, die aber durchaus mal, ja, einer größeren Stadt gefährlich werden können.
Okay, also unangenehme Überraschungen kann es noch geben, aber wir arbeiten dran, unter anderem mit der neuen Weltraummission Hera.
Genau.
Uwe, vielen Dank, dass du uns in den Weltraum mitgenommen hast.
Victoria, ich hatte großen Spaß. Dankeschön.
Uwe Gradwohl ist Wissenschaftsjournalist im SWR und Experte für Raumfahrt und Astrophysik. Wie es mit der Hera-Mission weitergeht, das lest ihr auf tagesschau.de. Und morgen geht's bei 11KM darum, was passiert, wenn Geheimnisse nicht mehr sicher sind. Heikle Geheimnisse von Whistleblowern, von Menschen, die Missstände aufdecken und sich oder ihren Job damit in Gefahr bringen. Denn das Tor-Netzwerk, das genau diese Menschen schützen soll, das ist vielleicht nicht mehr sicher. Warum das so ist, das hört ihr morgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Autorin dieser heutigen Folge ist Eva Erhardt. Produktion Alexander Gerhardt, Fabian Zeck, Regina Stärke und Laura Picerno. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Bis dann. Ciao. Und der Podcast-Tipp von heute ist Radio Wissen. Hier gibt's jeden Tag gut recherchierte, spannend erzählte und hochwertig produzierte Wissensgeschichten. Von Kultur über Psychologie bis Natur und Technik. Hört doch mal rein in der ARD Audiothek.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichtefans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.